Grübelmaschine Körper. Hormonelle Achterbahn. Um die hormonellen Hintergründe zum Overthinking zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass Overthinking auf Angst beruht. Hormonell gesehen auf dem Angst- und Stresshormon Cortisol. Cortisol ist eines der am besten erforschten Hormone der heutigen Wissenschaft. Die Psychologie arbeitet auch heute noch mit Cortisolmessungen, zum Beispiel im Speichel einer Person, um das Stresslevel der Person zu verschiedenen Zeiten einer Versuchsreihe festzulegen. Bereits im Bachelorstudium Psychologie lernen die Studenten, wissenschaftlich zu arbeiten und führen Cortisoltests mit Probanden durch, um ihre Merkfähigkeit zu prüfen. Dazu gibt es schon seit Jahren sehr eindeutige Studien, die belegen, dass je höher das Stresslevel eines Menschen ist, desto mehr unnötige Gegenstände merkt sich eine Person im Raum und verlässt dadurch gedanklich das Gespräch. Ab einem gewissen Stresslevel vergisst die Testperson absolut alles. Je höher also unser Cortisol-Level ist, desto mehr fokussiert sich unser Gehirn auf unsere Umgebung. Aus evolutionärer Sicht ergibt das Sinn, denn wenn wir Angst haben, achten wir vermehrt auf unsere Umgebung, um uns vor potenziellen Gefahren schützen zu können. Dabei gilt, je mehr Cortisol, desto leichter sind wir überfordert. Der Anstieg des Cortisol-Levels wirkt sich nicht nur auf unseren Zuckerspiegel und unser Insulinniveau im Blut aus, sondern auch direkt auf unsere Atmung. Sie wird flacher, mit kürzeren Atemzügen, die hoch in die Brust gehen. Das Zwerchfell dehnt sich dann nicht mehr komplett aus. Unser Körper bekommt infolgedessen weniger Sauerstoff und das muss mit noch schnellerem Atmen wettgemacht werden, was wiederum zu noch mehr Stress führt. Nahezu alle Menschen, die ich kenne, atmen permanent auf diese Art und Weise. In den meisten Gesprächen bemerke ich, dass die Person mir gegenüber so tief einatmet, bis die Brust voll ist und alle Halsmuskeln komplett angespannt sind. Und dann redet sie so lange, bis alle Luft weg ist, atmet sich dann wieder voll, fast so, als würde sie nie genug Luft bekommen. Auch dies ist ein klares Anzeichen für zu viel Cortisol im Körper. Da ist Anspannung, und wo Anspannung ist, ist auch Angst. Und wo Angst ist, ist auch Cortisol. Cortisol schwächt die Wirksamkeit von Insulin in den Zellen ab. Insulin wirkt als Botenstoff, um spezifischen Rezeptoren im Körper zu sagen, dass mehr Zucker im Blut benötigt wird, um die Zellen zu versorgen. Wenn diese Funktion reduziert wird, können die Zellen den Blutzucker nicht mehr optimal verwerten und zeitgleich stimuliert Cortisol die Erhöhung des Blutzuckers. Betrachten wir das erneut aus evolutionärer Sicht, ergibt auch dies absolut Sinn. Wenn wir entweder kämpfen oder vor etwas weglaufen wollen, weil wir Angst haben, dann benötigen wir natürlich viel mehr Glukose bzw. Zucker für unsere Muskeln, damit wir kurzzeitig viel Energie haben. Wenn wir tatsächlich weglaufen oder Sport machen, wird dieser Zucker natürlich benutzt. Der Stoffwechsel wird angeregt und dieses temporäre Ungleichgewicht wird relativ schnell wieder ins Gleichgewicht gebracht. Wenn wir allerdings keine körperliche Betätigung machen, die den Stoffwechsel erhöht, dann bleibt der Körper sehr viel länger unter Stress. Overthinking wird dann massiv begünstigt. Merke dir diesen Satz: Je mehr Cortisol, desto mehr Angst und Overthinking. Gerade bei Frauen ist die hormonelle Situation nochmal etwas anders als bei Männern. Die starken Konzentrationsschwankungen der Geschlechtshormone beeinflussen ihre Fähigkeit, sich entspannen zu können, sowie die Intensität emotionaler Wahrnehmungen. Besonders wenn die Ernährung nicht ausgewogen ist, leidet fast immer der Hormonhaushalt darunter, vor allem in der Zeit vor der Menstruation, doch auch währenddessen und danach. Das sorgt dafür, dass diese Frauen dann noch viel emotionaler sind. Wenn nun auch noch Emotionen unterdrückt werden, dann kann es vorkommen, dass das emotionale Fass sprichwörtlich überläuft. Overthinking ist ein häufiges Ergebnis davon. Da sie sich in der angespannten Situation wieder gut fühlen möchte, sucht sie meist wieder einen neuen Dopaminkick. die Dopaminillusion. Wie du dich selbst sabotierst. Dopamin ist einer unserer wichtigsten Neurotransmitter und sorgt dafür, dass wir uns kurzzeitig gut fühlen. Es sorgt aber auch dafür, dass mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Zucker, Energydrinks, Kaffee, Fastfood, aber auch Shopping, Geschlechtsverkehr, Masturbation, Aufmerksamkeit von anderen oder Drogen, Alkohol und Rauchen verschaffen uns Dopamin. Vor allem jedoch tun es Bildschirme. Das ist übrigens der Grund, warum die meisten Menschen handysüchtig sind, besonders wenn kein Blaulichtfilter für den Bildschirm eingestellt ist. Unsere Augen besitzen sehr viel mehr Rezeptoren für blaues Licht als für andere Farben. Das bedeutet, dass vor allem blaues Licht unser Gehirn besonders stimuliert. Die Dauer sowie die konsumierten Inhalte am Bildschirm haben maßgeblichen Einfluss darauf, wie viel Dopamin ausgeschüttet wird. Gerade Menschen, die sich sehr viel Unterhaltung am Bildschirm gönnen, wie zum Beispiel beim Computerspielen, Serien schauen oder ständigem Swipen, bekommen einen regelrechten Dopaminrausch. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Dopamin sorgt dafür, dass Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden und infolgedessen auch Cortisol. Das bedeutet, dass auch das Schokoeis und das ständige Netflix-Schauen oder das ewige auf TikTok-Swipen permanent dafür sorgt, dass du dich hormonell und emotional gesehen von Glücksmoment zu Glücksmoment hangelst und parallel dafür sorgst, dass dein Körper mit noch viel mehr Stresshormonen vollgepumpt wird. Der verzweifelte Versuch, sich gut zu fühlen und sich damit von Negativgefühlen abzulenken, sorgt also dafür, dass noch viel mehr Stresshormone produziert werden. Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin sind in circa 30 Minuten komplett abgebaut. Bei Cortisol dauert es mehrere Stunden. Und die meisten Menschen geben sich alle paar Stunden Dopamin in rauen Mengen, sodass es gar keine Chance gibt, dass das Cortisol jemals so weit abgebaut wird, dass so etwas wie Entspannung entstehen kann. Durch diese erhöhte Anspannung entsteht also noch mehr Overthinking. Gehirn und Nerven im Stressmodus. 1. Die Manipulation der Hirnwellenzustände. Es gibt 5 bekannte Hirnwellenzustände: Beta, Alpha, Theta, Delta und Gamma. Der Beta-Zustand ist der Zustand, den wir im Alltag haben. In diesem Zustand denken wir nach, funktionieren und im hohen Beta-Zustand sind wir vor allem gestresst und überfordert oder haben Angst. Overthinker sind fast immer im Beta- oder im hohen Beta-Zustand. Die Konzentration des Stresshormons Cortisol in unserem Körper hat einen starken Einfluss darauf, in welchem Hirnwellenzustand wir uns befinden. Im Alpha-Zustand sind wir etwas entspannter als im Beta-Zustand und haben in der Regel etwas weniger messbare Gehirnaktivität und folglich weniger Gedanken. Im Theta-Zustand befinden wir uns in einem Trance-Zustand. Diesen Zustand haben wir in der Regel, wenn wir früh morgens aufwachen und noch sehr verschlafen sind. Oder vielleicht kennst du das, wenn du Auto fährst und an einer roten Ampel stehst. Dann beginnst du zu träumen und bekommst gar nicht mit, wie die Ampel wieder auf grün umspringt. Erst das Hupen deines Hintermanns reißt dich aus deinem Trance-Zustand heraus. Wir gehen davon aus, dass wir durchschnittlich 20 Mal pro Tag in einem hypnotischen Trance-Zustand sind, ohne es selbst bewusst zu bemerken. In diesem Zustand sind wir etwas schläfrig, jedoch in der Lage, bewusst zu handeln und zu denken. In diesem Zustand haben wir noch weniger messbare Gehirnaktivität und folglich noch weniger Gedanken. Im Delta-Zustand schlafen wir in der Regel. In diesem Zustand sind wir extrem entspannt und ohne spezielles Training komplett unbewusst. In diesem Zustand gibt es noch weniger Gehirnaktivität und auch sehr wenige oder gar keine Gedanken. Genau hier wird es interessant. Im Gamma-Zustand weisen wir eine extrem starke Gehirnaktivität auf. Den Gamma-Zustand erleben wir als eine Art Ekstase. Diesen Zustand erleben Yogis bei ihrer Erleuchtung oder Paare, die gerade einen Orgasmus haben. Die Gehirnaktivität ist hier extrem hoch. Zugleich haben wir sehr wenige Gedanken. Im Rahmen einer Hypnose bewegen wir uns zum Beispiel in den Bereichen von Beta bis Delta. Sollten wir durch eine Hypnose bis in den Delta-Zustand gelangen, sprechen wir von einer tiefen Hypnose. Die Politik, die Werbung und andere Institutionen nutzen tagtäglich hypnotische Sprachmuster, hypnotische Musik oder Frequenzen. Solange du Zeitung liest, Radio hörst, fernsiehst oder die sozialen Medien nutzt, wirst du immer einer Form von Hypnose ausgesetzt sein und damit einer Form von unterbewusster Manipulation. Die Werbung im Laden, spezielle Duftnoten und Lichtfarben im Shoppingcenter. All diese Dinge sind nicht zufällig ausgewählt. Sie sollen eine gewisse Wirkung auf dich haben und dich in den Alpha- oder den Theta-Hirnwellenzustand versetzen, damit du das, was dir einprogrammiert werden soll, nicht hinterfragst und du die mentale Programmierung nicht bemerkst. Dadurch entstehen zum Beispiel langfristig noch mehr Bestätigungslügen, die noch mehr Overthinking verursachen, weil die beobachtbaren Wahrnehmungen sich von dem unterscheiden, was sich in deinem Kopf abspielt. Sobald du diese Unterschiede wahrnimmst, schaltet das Gehirn in den Beta-Zustand und dein Overthinking beginnt wieder. Merke dir diesen Satz: Jeder Mensch ist hypnotisierbar. Ohne Ausnahme. Wenn du mehr über Hypnose erfahren möchtest, lies gerne das Buch Hypnotherapie von Milton H. Erickson oder besuche eine meiner Hypnoseausbildungen. Zweitens, das PNS. Eine entscheidende Rolle in Bezug auf das Overthinking spielt auch das periphere Nervensystem, kurz PNS. Das periphere Nervensystem wird in Sympathikus und Parasympathikus eingeteilt, wobei die sympathischen Systeme primär für Anspannung, die parasympathischen Systeme für Entspannung zuständig sind, um das Ganze zu vereinfachen. Diese beiden Systeme besitzen jeweils noch verschiedene andere Funktionen, die in diesem Zusammenhang jedoch nicht relevant sind. Hier geht es um die Praxis, und in diesem Sinne genügt es, die Theorie vereinfacht zusammenzufassen. Also noch einmal: Sympathikus, Anspannung, Parasympathikus, Entspannung. Overthinking haben wir grundsätzlich bei einer erhöhten Sympathikus-Aktivität. Falls du also gerade viel Stress in deinem Leben hast, dann erklärt sich relativ leicht, dass dies einer der Gründe für dein Overthinking sein könnte. Merke dir diesen Satz: Zu viele Stressfaktoren in deinem Leben sorgen für Overthinking. Das sorgt dann für noch mehr Cortisol, das wiederum für noch mehr sympathische Aktivität sorgt, und so weiter. In der folgenden Geschichte von Lisa hat sie sich selbst in den hohen Beta-Zustand versetzt, indem sie sich selbst unschöne Dinge einredet. Ich zeige ihr, wie sie mit einer simplen Technik wieder in einen entspannten Alpha-Zustand gelangt. Lisa und die Stimmen im Kopf. Lisas beste Freundin Sophie wurde von ihrem Freund verlassen. Nachdem Lisa sie emotional unterstützt hat und am Telefon für sie dagewesen ist, denkt sie bis heute ständig darüber nach, ob sich Max wohl auch bald von ihr trennen wird. Lisa hat bald ihre Regel und jedes Mal hat sie 1 bis 2 Tage zuvor sehr starke Unterleibsschmerzen, die ihr neben ihren besonders intensiven Emotionen auch noch zusetzen. Schließlich hat sie ihn in den letzten Monaten immer wieder angeschrien und es gab viel Streit, weil sie so oft sauer war, dass er sich nicht an Absprachen gehalten hat. Stundenlang suchte sie nach Anzeichen dafür, dass Max diese Beziehung nicht mehr will und sie bald beenden wird. Sie wägt sogar jetzt in diesem Moment in Gedanken das Für und Wider ab. Sie denkt dann bewusst daran, dass bestimmt alles gut wird. Und keine Sekunde später antwortet eine gemeine Stimme in ihrem Kopf: Und was, wenn nicht? Sie versucht bewusst positiv zu denken, Doch die negative, gemeine Stimme ist lauter und widerspricht immer. Und irgendwann gehen Lisa die Argumente für das Positive aus. Einige Stunden später sitzt Lisa in meiner Praxis.
»Mein Overthinking hat mich wieder voll im Griff«, schluchzt Lisa und bricht in Tränen aus.
Nachdem ich Lisa getröstet habe und sie wieder etwas ruhiger geworden ist, frage ich sie, ob ihre Beziehung zu Max denn besser geworden ist seit unserer letzten Session. Sie lächelt mich vorsichtig an und sagt,
»Ja, schon, sogar sehr viel besser. Aber bei Sophie kam es auch völlig unangekündigt. Die Beziehung lief total gut und aus dem Nichts hat er einfach Schluss gemacht, ohne jede Begründung.«
Lisas Körper zuckt leicht, während sie das sagt, und ihre Augen wandern nach oben links. Das bedeutet, sie ruft gerade eine Erinnerung ab. In dieser Situation kann ich nur eine einzige Frage stellen. Lisa, kann es sein, dass dir in deiner Vergangenheit mal etwas Ähnliches passiert ist wie Sophie? Die Erkenntnis schlägt Lisa förmlich ins Gesicht. Sie bleibt für einige Sekunden still und ich sehe, wie ihr Atem schneller wird und ihre Schultern sich anspannen. Und könnte es sein, dass du nicht nur Sophies Emotionen in deine Beziehung hineinprojizierst, sondern vor allem die aus deiner Ex-Beziehung? Lisa nickt erneut und lässt ihren Kopf sinken. Sekunden später bricht sie wieder in Tränen aus.
Weißt du, Phil, das ist mir ja alles bewusst und irgendwie war mir das alles schon vorher klar. Ich glaube, ich projiziere auch die Trennung meiner Eltern mit rein, nur ich weiß einfach nicht, wie ich das ändern kann. Es bringt mir einfach nichts, das alles zu wissen. Meine Gefühle sind ja trotzdem da.
Ich lächle Lisa sanft an und antworte, das ist mir durchaus bewusst. Und ganz genau das ist doch der Grund, weshalb du hier bei mir bist. Meine Liebe, bei mir erfährst du nur praktische Sachen, die auch wirklich erprobt sind, damit du am Ende unserer Zeit von mir unabhängig wirst und nicht bei jedem Problem immer wieder zu mir kommen musst. Aus diesem Grund bringe ich dir diese Dinge bei. Was hältst du davon, wenn ich dir jetzt eine Technik zeige, mit der du innerhalb weniger Sekunden aufhörst, die Vergangenheit ins Hier und Jetzt zu projizieren? In ihrem Gesicht steht all der Schmerz geschrieben, den sie seit Jahren mit sich herumträgt. All die Dinge, für die sie sich selbst verurteilt. Und all die Dinge, die ihr angetan wurden. Die Trauer in Lisas Gesicht weicht einem schwachen Lächeln. Und sie nickt. Wie schön. Dann lass uns beginnen. Ich möchte nun, dass du einen gemeinen Gedanken denkst. Und während du das tust, möchte ich, dass du darauf achtest, welche Stimme diesen Gedanken in deinem Kopf spricht. Ist das deine Stimme? Ist es eine Stimme, die so ähnlich ist wie deine? Oder ist es eine völlig fremde Stimme? Lisa antwortet, es sei die Stimme ihrer Mutter. Ich erkenne an ihrem Gesicht, wie ihr ein Licht aufgeht. Ihr Körper zittert leicht. Sie begreift gerade, dass sie den ganzen lieben langen Tag die negative, herabwürdigende Stimme ihrer Mutter in ihrem Kopf hat und das, seit sie klein ist. Lisas Körper ist vollkommen angespannt. Die Schultern sind wieder hochgezogen, ihre Mundwinkel zusammengepresst, sogar ihre Fäuste sind geballt. Wut zeichnet sich in ihrem Gesicht ab. Lisa, ich möchte nun, dass du diese Stimme veränderst in eine beruhigende Stimme. Eine Stimme, die dir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit gibt. Eine, die dich total entspannt. Kannst du dir eine solche Stimme vorstellen? Lisa nickt erneut. Sie wirkt gerade sehr in sich gekehrt und spricht kaum. Das ist vollkommen okay, denn ich erkenne an ihrer Körpersprache und Mimik, was gerade in ihr vorgeht. Lisa kam unter anderem zu mir, weil sie immer Angst hatte, über ihre Probleme zu sprechen. Aus Angst, dass die schlimmen Gefühle dann wieder hochkommen. Das Einzigartige bei mir war immer schon, dass Menschen nicht ein einziges Wort mit mir sprechen müssen und ich kann ihnen trotzdem helfen. Das hatte Lisa damals davon überzeugt, das Coaching bei mir machen zu wollen. Interessanterweise begann sie dann doch relativ schnell über ihre Sorgen und Themen zu sprechen. Bitte denke jetzt genau denselben Gedanken nochmal mit dieser ruhigen, liebevollen Stimme. Nach etwa 5 Sekunden fallen Lisas Schultern wie durch Zauberhand herab und es tritt ein entspanntes Lächeln auf ihr Gesicht. Von 0 bis 10, wenn 10 das Maximum darstellt, wie schlimm ist dieser Gedanke jetzt noch für dich? Lisa überlegt einen Moment und fühlt in sich hinein und antwortet dann: Ich würde dem Ganzen eine 2 von 10 geben. Ich ziehe eine Augenbraue hoch, schaue Lisa an und frage: Cool oder cool? Lisa lacht. Cool! Selbst meine Regelschmerzen haben ein wenig nachgelassen, weil ich mich jetzt entspannt habe. Lisa, solange du die Stimme deiner Mutter in deinem Kopf mit dir herumträgst, die unentwegt gemeint zu dir ist, und zwar genauso wie in deiner Kindheit oder Jugend immer wieder mal, dann wirst du für den Rest deines Lebens an Overthinking leiden. Merke dir diesen Satz. Die Stimme in deinem Kopf entscheidet darüber, welche Art von Gedanken du hast. Lisa nickt verstehend. Und nun geht es darum, dass du genau das trainierst. Das Drama, das du in deinem Kopf selbst erzeugst, liegt an den unterdrückten Emotionen. Wenn du also die Emotionen zulässt und so veränderst, dass du kein emotionales Drama erzeugst, hat der Gedanke keine Kraft mehr und dein Overthinking endet. Es ist niemals der Gedanke. Es ist immer die Emotion, die wir hinter dem Gedanken verändern müssen, damit das Overthinking tatsächlich sofort endet. Die meisten Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst haben, werden dir erzählen, dass du einfach etwas anderes denken sollst. Dass du einfach positiv statt negativ reden und denken sollst. Doch genau das hast du bereits vollkommen erfolglos jahrelang versucht. Das funktioniert nicht und das wird auch nie funktionieren. Okay, ich korrigiere mich. Es wird irgendwann funktionieren. Es dauert einfach nur 20 Jahre oder noch länger. Und da wir nicht mehr im Mittelalter leben, sondern genau solche Dinge innerhalb weniger Sekunden ändern können, tun wir doch genau das. Du bekommst für diese Woche 2 Aufgaben. Zum einen wirst du in jeder freien Sekunde trainieren, diese beruhigende und liebevolle Stimme in deinen Gedanken zu benutzen, um zu denken. Wenn du das jeden Tag mindestens 15 Minuten am Stück tust, wirst du es nach einer Woche schon sehr gut können. Und in spätestens einem Monat hast du das Ganze gemeistert. Die zweite Aufgabe, die du heute bekommst, ist, dass du dir bitte auf ein Blatt Papier aufschreibst, welche Stimmen du tatsächlich in deinem Kopf hast. Wir alle haben verschiedene Stimmen im Kopf. Eine Stimme, wenn wir freudig und aufgeregt sind. Eine Stimme, wenn wir wütend sind. Eine Stimme, wenn wir Angst haben. Eine Stimme, wenn wir entspannt sind. Und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich möchte, dass du in allen möglichen Situationen darauf achtest, was für eine Stimme in deinen Gedanken spricht. Und nächste Woche, wenn du wiederkommst, sprechen wir darüber, welche dieser Stimmen du toll findest und welche du gerne verändern würdest. Und dann ändern wir das. Wie gut klingt das für dich? Lisa lächelt nun noch mehr und nickt. Sehr gut. Als Lisa eine Woche später bei mir erscheint, ist sie erneut vollkommen aufgewühlt. Sie hat die Aufgaben durchgeführt und war bis zum Vorabend vollkommen ruhig und entspannt. Sie hat sogar schon die Aufgabe vorweggenommen, die Stimmen anzupassen, die ihr nicht gefallen. Alles schon erledigt. Ich hatte fast gar kein Overthinking mehr, berichtet sie. Im weiteren Gesprächsverlauf wird klar, dass Lisa bereits in den ersten beiden Tagen alle unangenehmen Stimmen in ihrem Kopf notiert und in den darauffolgenden Tagen bereits damit begonnen hat, nette und beruhigende Stimmen zum Denken zu nutzen, mit denen sie sich nun wohlfühlt.